Ja, schönen guten Morgen.
Ist das zu laut?
Mein Name ist Wolf-Dieter Zimmermann. Ich bin weder Maintainer noch Developer. Meine letzten Erfahrungen mit dem Programmieren habe ich im letzten Jahrtausend gemacht, um die 1970, Assembler. Und da gab es noch ein Betriebssystem, das hieß CPM, Control Process Monitoring. Und das Schöne an diesem System war, es brauchte keine Maus und es hatte auch keine grafische Oberfläche. Das sind so meine ersten Erfahrungen überhaupt mit dem Rechner. Und das hat mich mein Leben lang eigentlich begleitet, dass ich auch heute noch Rechner ohne Maus bedienen kann. Und das erweist sich heutzutage bei Linux natürlich wieder außerordentlich günstig. Meine weitere Arbeit hat mich dann daran gehindert, in diesem Bereich weiterzuarbeiten. Ich habe studiert evangelische Theologie, ich habe studiert Pädagogik, von Informatik und solchen Sachen war überhaupt nichts drin. Ich war aber sehr interessiert, an der Universität in Düsseldorf an Fragebögen mitzuarbeiten. Und das hat mir eingebracht, dass ich da hier multifaktorielle Rechenanalysen machen musste auf einer Siemens-Platte 4005 ungefähr mit Lochkarten und ähnlichen Dingen mehr als alles. Sehr archaisch. Das kennen heute, glaube ich, viele, die hier sitzen, nur noch aus dem Museum. Ich bin nicht aus dem Museum, ich bin noch in der Arbeit. Meine Tätigkeit ist, ich bin der Leiter des Studienseminars in Neuss, also ich bin in Nordrhein-Westfalen in der Lehrerausbildung tätig. Und da kommt die Verbindung auch zu dieser Geschichte. Ich rede übrigens auch nicht für Debian oder sagen wir für eine Untermenge von Debian. Seminarix, das ist diese Geschichte, über die wir gleich ein wenig erzählen, basiert auf Sidux. Auf den verschiedenen Linux-Tagen habe ich mitgekriegt, dass die verschiedenen Distributionen ein wenig miteinander streiten, stinkig sind. Vielleicht ist das Eimerchen, in dem mit dir gespielt wird, von einer anderen Farbe. Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen, wenn ich mir das als Außenstehender zu sagen erlaube, ein bisschen albern, weil auf der anderen Seite steht eine unglaublich große Macht, ein unglaublich großes und wirkungsvolles Betriebssystem und jetzt tritt der kleine David an und muss gucken, welche Steine hat er eigentlich in seiner Schleuder. Ja, als ich so überlegte, mit welchem Thema, ich habe eine Ausschreibung gemacht, wonach ich sage, dass die Art und Weise, wie Linux sich bei den Lehrern so vorstellt, darstellt, vermutlich an vielen Teilen auch genau dazu führt, dass Linux in den deutschen Schulen im Wesentlichen keine Rolle spielt. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen, wir haben eben gehört über Rheinland-Pfalz, Hamburg gibt es ein paar welche. Das hängt immer an einzelnen Leuten, die begeistert sind für die Sache, die sagen, jawohl, da bin ich ganz mit dabei. Und die Frage, ob man das jetzt verbreitern kann, ob man jetzt wirklich einen breiten Ansatz findet für die Schulen in Deutschland, hängt von einer politischen Diskussion ab, die aus meiner Sicht noch gar nicht richtig angefangen hat. Zu diesem Thema würde ich gerne was sagen und das Aufhängen an dem Thema Seminarix, dass ich in der Lehrerausbildung tätig bin, habe ich eben schon gesagt. Lehrerausbildung heißt zweite Phase, also nicht die Universität und ich weiß, dass die Referendare, die bei uns im Seminar Neuss ankommen, das ist ganz typisch für alle Länder, eigentlich keine Ahnung haben von einem wirklich kritischen Umgang mit den Medien. Keine Ahnung haben von einem kritischen Umgang mit Betriebssystemen und keine Ahnung haben von Offenheit von Programmen. Quelloffene Software zum Beispiel ist für viele ein absolutes Fremdwort, wenn sie ankommen. Das ist der Universität geschuldet und wir, jetzt die zweite Phase, ist eine der Möglichkeiten, an der Stelle noch ein bisschen was zu machen, aber auch nur dann, wenn wir ganz konsequent sagen, hier, es muss was dran getan werden. Also das Thema könnte heißen Linux und oder Pädagogik, dann neige ich mehr zum oder. Könnte auch heißen Technik und oder Linux. Ich weiß nicht, es ist glaube ich bekannt, dass Männer gerne mit Eisenbahn spielen und die Frauen das nicht tun. Vielleicht haben wir da eine Analogie zum Thema Linux. Ich vermute mal, dass auch, wenn man das sich mal geschlechtsspezifisch anschaut, wer beschäftigt sich mit dem Thema Linux? 99,9% auf Männer trifft. Wenn das so ist, kann man darüber nachdenken, warum das so ist. Also Frauen sind eher seltene Erscheinungen auch auf Linux-Tagen. Es sei denn, sie kommen als Beziehungspartner mit und der Mann hat gesagt, da muss ich jetzt aber unbedingt hin und weil sie nicht allein sein möchte, vielleicht. Wie auch immer jedenfalls, das ist ziemlich gut beobachtbar. Ja, und ich habe dann in vielen Jahren, jetzt kommt das doch, hier kommt es noch durch, kommt mit Seminarex Linux in die Lehrerausbildung. Auch hier will ich frank und frei sagen, ich bin seit 6 Jahren in Nordrhein-Westfalen da dran. Das Ministerium kennt mich gut inzwischen. Wenn ich komme, sagen sie, ach, da kommt der Zimmermann wieder mit seiner freien Software und seinen Ideen darüber. Aber sie nehme ich inzwischen ernst. Das hat verschiedene Gründe. Auch den, wenn man mal anfängt und fängt ganz vorne an, sagen, Schule und die in ihr Tätigen sind in ihrer Arbeit, den Zielperspektiven und den Produkten durch einen demokratischen Konsens legitimiert. Anders würde man ein so Riesenunternehmen wie Bildung oder Schule überhaupt nicht legitimieren können. Es muss ein demokratischer Konsens da sein. Wenn man diesen Gedanken ein bisschen weiterträgt, dann heißt das, Transparenz und Partizipation sind Prinzipien, erkenntnisleitende Prinzipien in der Schule. Ich vermute mal, hier sitzen viele, die sagen, wenn ich das in meiner Schulzeit erlebt hätte, wäre es schön gewesen. Das heißt nicht, dass wir darauf verzichten können oder dürfen oder sagen können, dass das nicht der Fall ist. Transparenz würde bedeuten, dass die Lehrer und auch die Ausbilder den Auszubildenden klar deutlich machen, welche Zielperspektiven es gibt und wo es hingeht. Und Partizipation bedeutet, dass die Schüler nicht als abhängig zu Beschulende zu sehen sind, sondern ich verwende dann immer gerne den Begriff Mitarbeiter. Das heißt, wenn ein Lehrer es nicht schafft, seine Zielperspektiven deutlich werden zu lassen, und wenn er es nicht schafft, seine Schüler quasi in einer Form als Mitarbeiter zu pflegen, dass er dann eigentlich diesen demokratischen Konsens, von dem ich eben gesprochen habe, verletzt. Das würde ich, wenn ich in einem Ministerium sitze, nicht akzeptieren und müsste dann natürlich gucken, wie kriegt man das Ganze dann hin. Daraus ergeben sich für mich auch 2 Dinge. Erstens, wenn Transparenz wichtig ist für die schulische Arbeit, dann muss hinten dran denken, das habe ich mir mal ausgedacht, das gibt es nicht, muss erlaubt und erwünscht sein. Und hinten dran denken hat Voraussetzungen. Nämlich, dass Medienkritik es auch nur auf einer Basis geben kann, die das Hintendransehen erlaubt. Und schon sind wir eigentlich bei einem Herzstück von Linux, nämlich quelloffene Software. Da kann man natürlich, wenn man sich darüber auskennt, sehen, was passiert da, warum passiert da etwas und warum passiert etwas nicht. Wenn man das jetzt weiterträgt und guckt auf die Lehrerausbildungsaufgaben, dann ist natürlich klar, dass die künftigen Lehrer was können müssen in bestimmten Bereichen. Office-Pakete zum Beispiel müssen sie können. Sie müssen natürlich auch Audio-Files bearbeiten können, für ein kleines Theaterstück, für eine Fremdsprachenübung, was auch immer. Und sie müssen auch Umgang mit Video, Beamer und Notebook können. Ich weiß nicht, wenn ich mal hier ganz viel getrunken habe und ich ein bisschen erzähle, was, mit welchen Problemen Lehrer zu mir kommen, die mal mit dem Notebook arbeiten und dann das eben an den Beamer anschließen sollen. Manchmal ist der Beamer nicht an. Ich habe auch schon gehabt, dass eine Kollegin kam, die hatte das Kabel, das VGA-Kabel nicht reingetan. Also das ist nicht zu erzählen. Also muss sich auch nicht drüber lustig machen, weil es einfach nur zeigt, auf welcher minimalen Basis das Ganze stattfindet. Und jetzt fangen wir schon an und reden über Open Source, wir reden über quelloffene Software. Das sind Kilometer dazwischen mitunter. Das ist das einerseits. Andererseits kann man aber einer vernünftigen Lehrerausbildung auch nicht verwehren, dass sie kritisch nachdenken muss über eine Reihe von Dingen. Zum Beispiel, wie ist das mit Dateiformaten und deren langfristigen Lesbarkeit? Als die ganze Bibliothek in Köln im U-Bahn-Schacht verschwunden ist, da können Sie sich überlegen, das sind Bücher weg. Die kann man anfassen. Aber jetzt stellen Sie sich mal eine Bibliothek vor, die schon begonnen hat, das Ganze zu digitalisieren und das Ganze auf irgendwelche Medien zu tun. Wir haben 1958 das Seminar Neues neu gegründet. Da hat die Regierung gesagt, also die Verwaltungsrechner arbeiten auf Microsoft und da hatten wir das Office-Paket 98. Glaube ich hieß es so, 97, 98, irgendwie sowas. 2 Jahre später ist eine Datenbank eingepflegt worden, wo wir die Daten der Referendare sozusagen verwalten und der setzte nach Meinung eines der IT-Administratoren voraus, dass wir das Office-Paket 2000 verwenden sollten. Sie ahnen es, wir haben versucht, die Dateien, die wir unter 98 geschrieben hatten, mit 2000 zu lesen. Ging nicht. Und ich sitze in Nordrhein-Westfalen auch in einer Arbeitsgruppe, die sich um solche Fragen kümmert. Bin ich da reingegangen, habe mich lustig gemacht, habe, das kann doch nicht wahr sein, dass das Folgeprodukt von Microsoft ein Format, was vom Vorgängerprodukt gemacht worden ist, nicht mehr lesen kann. Sagte einer der IT-Administratoren, Herr Zimmermann, ist ja gar nicht so schlimm, da gibt es ja einen Konverter für. Ja, sag ich, haben Sie denn noch alle? Muss ich einen Konverter besorgen, selbst wenn er frei besorgt werden kann, der dieses Problem löst, was ich nicht hergestellt habe und was ich jetzt mit irgendwelchen freien Konvertern lösen muss, ja. Also der fand seine Idee genial, ich fand sie ziemlich mau und habe gesagt, nee, das machen wir aber gar nicht mehr mit. Wir haben seit 1999 ungefähr alle unsere Dateien auf RTF gespeichert. Seitdem haben wir das Problem auch nicht mehr. Aber viele meiner Kollegen, die in der Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen tätig sind, haben dieses Problem. Jetzt hat letztens irgendwann das Ministerium, die schicken dann ja immer mal so PDFs rum, eine PDF geschickt. Ich konnte meinen PDF-Reader nicht lesen. Daraufhin habe ich dem Ministerium zurückgeschrieben, das wäre schön, wenn Sie mir eine Version schicken könnten, die meinen PDF-Reader, den ich ja vom Land Nordrhein-Westfalen hätte, auch lesen könnte. Wie, haben Sie gesagt, was ist denn da los? Das sage ich ja, irgendwie einer Ihrer Administratoren hat Ihnen eine neue Version aufgespielt, die kann eigentlich das, was wir lesen sollen, gar nicht mehr, kann man nicht mehr verarbeiten. Ja, yes, haben Sie denn da nicht die Möglichkeit und können dann Ihrerseits hier, was sage ich, ich bin nicht dafür da, immer Software zu installieren, ich bin für die Lehrerausbildung tätig. Ich habe mit Erwachsenenbildung zu tun, ich muss Leuten beibringen, vernünftige, kluge, klare Lehrer zu werden. Ein Bestandteil meines Arbeitsvertrags ist überhaupt nicht, dass ich jetzt irgendwelche PDF-Sachen da hier installieren soll. Die Zeit habe ich auch gar nicht. So, das ist ein Beispiel. Das andere, was ich eigentlich noch viel schlimmer finde, Software, insbesondere auf proprietären zu kaufende Software, sorgt sofort dafür, für zwei Effekte. Erstens mal, dass Kinder von Eltern, die das Geld nicht haben, sich das nicht anschaffen können. Und auch nicht legal besitzen können. Und das zweite Problem ist, dass Lehrer sehr schnell dazu eingeladen werden, sich hier die ganzen Dinge raubzukopieren. Die Verlage zum Beispiel wissen sehr wohl, dass hinter jeder gekauften Version irgendeines Produkts eine Anzahl X an Raubkopien steckt und sie tun nichts dagegen. Ich rede auf den größeren Schulbuchmessen immer gerne mit den Verlagen auch darüber. Ich sage es immer schon mal so, wenn man hier je Raubkopie ungefähr ein Jahr Gefängnis machen würde für die Lehrer, die ganzen Lehrerkolleginnen wären vermutlich bis auf 2, 3 einsame Gestalten leer. Schlagartig. Nun muss man das nicht nehmen für eine Beschäftigungspolitik von Referendaren, die da in den Schuldienst wollen, aber ich finde, dass es an der Stelle eine Problemanzeige ist, die nicht akzeptabel ist. Diese soziale Barriere, die das Ganze nach sich zieht, ist etwas, was aus meiner Sicht auch komplett inakzeptabel ist. Stimmt es, wenn die Schule einen demokratischen Konsens hat, ist eine soziale Barriere, die durch Nutzung oder Nichtnutzung von bestimmten Programmen angelegt wird, das ist schlicht nicht akzeptabel. Letzter Punkt, Lizenz- und Bezahlproblematik ist vorhin in dem Beitrag von Ihnen, glaube ich, auch schon ein bisschen deutlich geworden. Wenn das Land Nordrhein-Westfalen, Hamburg oder irgendwelche anderen Bundesländer wirklich alles auf legaler Basis haben, dann ist es ein Rattenschwanz, den der Steuerzahler, also Sie alle und ich, soweit Sie Steuern zahlen, zu bezahlen haben. An einer Stelle, wo es hervorragende, hochqualifizierte Alternativen gibt, die es lizenzkostenfrei gibt. Ich verwende den Begriff lizenzkostenfrei auch deswegen, weil natürlich auch lizenzkostenfreie Software nicht in Wirklichkeit freie Software ist, sondern die Lizenzkostenfrage ist damit erledigt. Das nur, damit wir wissen, worüber wir auf der anderen Seite reden. Es ist natürlich klar, wer proprietäre Software verwendet, der hat ein Interesse, dass eine Produktbindung stattfindet. Es ist klar, Gewinnmaximierung, Aufbau und Finanzierung von Monopolen. Eine meiner Fachleiterinnen in Mathematik stand irgendwann vor mir und sagte, sie hätte gerne dies oder jenes Programm. Und ich wusste genau, wenn wir das anschaffen, dann sind wir in einem halben Jahr mit dem nächsten Release, mit dem nächsten für 85 €. Und das sage ich ja, wir haben ja bei uns im Seminar ungefähr 40 Rechner. Wie stellt sich denn vor mit der Bezahlung von 40 Lizenzen oder reicht eine? Und wenn ja, auf welchem Rechner ist sie dann zuverlässig und ist auch zuverlässig nur da? Denn ich bin juristisch dafür verantwortlich, dass Raubkopien im Seminar Neuss keine Chance haben. Ja, sagt sie, vielleicht können wir, nee, sage ich, wir müssen eine klare Lösung haben, keine Vielleicht-Lösung. Sag ich, und das Zweite, ich weiß nicht, sage ich, wann ich irgendwann im Seminar Neuss aus Kostengründen komplett auf Linux umsteigen werde. Dann würde ich gerne nur noch Software haben, die in einer Emulation auch unter Linux läuft. Sag ich, du kriegst jetzt von mir den Auftrag, du gehst nach Hause und schaust nach, ob diese Software, die du haben möchtest, erstens mal was 40 Lizenzen kosten, zweitens läuft es in einer Emulation, und wenn du auf beide Fragen keine klare Antwort hast, dann kann ich dir jetzt schon sagen, ich werde kein Geld rausrücken aus dem Seminar, denn wir haben pro Jahr das sind zwei Seminare Neuss, ein Grundschulseminar und ein S2-Seminar, haben wir 2000 Euro für Bücher zum Beispiel. Ich bin ein großer Freund von Dingen, die man anfassen kann, die man lesen kann. Das heißt, ich bin nicht ein Freund davon, dass wir hier 80 Euro je Lizenz in eine fortgeschriebene oder etwas weniger fehlerbehaftete Version von irgendeinem Programm tun. Dann Bücher. Sie ist nie wieder gekommen, ich wusste das auch. Also es gibt auch sehr intelligente Killerphrasen, nenne ich sowas hier. Ne? Sie ist also mit dieser Frage nicht mehr zu mir gekommen und hat dann gesagt, es hat vermutlich gar keinen Sinn, Zimmermann über sowas zu oft zu fragen hier. Ne? Die Abhängigkeit vom Hamsterrad der Versionen ist bekannt. Dieses Phänomen gibt es natürlich auch. Ich habe vorhin gesagt, ich habe der Rechner hier, das Netbook läuft also unter Sidux. Ich habe gestern noch, ich war sehr risikofreudig, ich habe gestern mit Upgrade hier die neuesten Versionen eingeholt. Darauf sah mein OpenOffice anders aus, hat aber alles noch gemacht. Das war das Risiko. Ich habe irgendwann schon mal auf einer Tagung gesessen, da hatte das jemand auch gemacht. Und die gesamte Präsentation war hin. Stichwort Präsentation. In Nordrhein-Westfalen heißt, wenn Lehrer in die Schule kommen und haben also hier eine Präsentation dabei, sagen, ich habe mir eben eine PowerPoint mitgebracht. Ich war vor 2 Wochen in einer 2-tägigen Tagung mit dem Ministerium, die waren auch immer dann da dran. Dann habe ich mich dann vor dem Dr. Heinemann gestellt, der ist einem unterm Staatssekretär, also hochrangig aufgehängt, um es mal für die Nicht-Leute, die damit zu tun haben. Und dann habe ich gesagt, Herr Dr. Heinemann, wie viel kriegen Sie eigentlich an Geld von Microsoft für Werbung? Sagt er, ich kriege doch kein Geld für Werbung von Microsoft. Jetzt sage ich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Sie sich hier vorne hinstellen und sagen, ich habe eine PowerPoint dabei, das ist ein Produktname von Microsoft. Er sagte, wie heißt es denn bei Ihnen? Er sagt, bei mir heißt das entweder Präsentation oder folgengestützte Präsentation, aber ich würde auch nie Word sagen. Hier sage ich, das ist eine Textverarbeitung. Ne, sag ich einfach, die Klarheit der Begriffe im Kopf da schon anzufangen. Er fand es vermutlich ein bisschen albern von mir, gehe ich mal davon aus, aber das habe ich dann ausgehalten. Jedenfalls am Ende dieser Tagung sagte jemand anders aus dem Ministerium, die Folien, die schicken wir Ihnen. Dann habe ich gesagt, na, geht doch. Also solche Sachen, das geht bis ins Kleine, dass man an der Stelle hier für Bewusstsein sorgen muss, auch bei Leuten, die mir weit vorgesetzt sind. Ja, bei freier Software haben wir wenigstens eine geklärte Lizenzfrage. Als wir so um 2002, 2003 angefangen haben zu überlegen, was heißt das eigentlich für eine medienkritische Lehrerausbildung? Da gibt es ein paar Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Es muss ausschließlich lizenzkostenfreie Software sein. Als wir das entschieden hatten, kam irgendwann das Ministerium zu uns und sagte, ob wir nicht Pilotprojekt werden könnten für eine notebookgestützte Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen. Das ist immer was Ehrenwertes, kriegt man auch Ruhm und Ehre, haben wir gesagt, jawohl, das machen wir. Haben dann also auch die Regeln festgelegt, unter anderem diese, Produkte in freien Formaten, das Ganze unter freier Lizenz, also Creative Commons License. Und haben dann dieses Projekt gemacht und dann habe ich so nach einem halben Jahr ungefähr, das, was bis dahin erschienen war, ans Ministerium geschickt und kriegte eine dermaßen flapsige, blöde Antwort, dass ich gesagt habe, nee, hör mal auf damit hier. Glücklicherweise hatte ich sehr besonnene Kollegen mit dieser Arbeitsgruppe, die das gemacht hat, und die sagte, nee, wir machen das anders. Wir machen jetzt einen Abschlussbericht. Also da die Sachen drinstehen, auch die Schlussfolgerungen, die wir drin haben. Und eine der Schlussfolgerungen ist natürlich, dass wir sagen hier, wenn man eine wirklich nachhaltige Lehrerausbildung medienkritisch machen will, dann muss man auf freie Software gehen, zwar konsequent und ohne Rest. Das hat dann das Ministerium, dann habe ich das natürlich, weil ich ja natürlich auch weiß, wie man ein Schreiben direkt an die Ministerin bringt, hier habe ich das also auf dem Dienstweg über die Bezirksregierung an das Ministerium geschickt, die Frau Sommer, die jetzt da noch ja, die letzten Tage hier verbringt, hoffentlich jedenfalls. Jedenfalls haben wir das also dahin geschickt und die Bezirksregierung hat noch einen positiven Ding, sie findet das ganz toll hier, die Bezirksregierung hat uns auch sehr unterstützt, muss man dazu sagen. Haben das da hingeschickt und auf dieser Tagung, über die ich eben erzählt habe, mit dem PowerPoint, habe ich dann den Dr. Heinemann gefragt, ist eigentlich der Bericht zu Ihnen gekommen? Nee, sagt er, ist er nicht da. Ja, sage ich, dann werden wir mal gucken, wo der denn abgeblieben ist. Also es hat irgendwo, es gibt ein paar Möglichkeiten, dass man die Dinge nicht der Ministerin gibt, sondern anders, da werde ich jetzt hier nichts zu sagen, hier muss er nicht alle Betriebsgeheimnisse verraten. Aber die Möglichkeit gibt es natürlich und ich bin zurzeit gerade dabei. Es ist im Ministerium, es ist auch an der richtigen Stelle, aber nicht so hoch, wie ich das mir eigentlich erhofft hatte. Das habe ich dann natürlich geändert, indem ich den gesamten Bericht nochmal zusammengepackt habe und an ihn direkt adressiert hat. Er wusste ja jetzt, dass der kommt, dieser Bericht hier. Das heißt, jetzt kann er nie mehr sagen, er hätte keine Ahnung davon und dann will ich ihn fragen, was er denn von unseren Folgerungen hält. Folgerung, wie gesagt, lizenzkostenfrei, quelloffen, freie Formate und einer freien Lizenz. Ja. Husch, Alter. Der hängt sich hier auf, wie gibt's denn sowas? Ach, da ist es. Das ist immer der Demo-Effekt. Muss man sich nichts draus machen. Glücklicherweise habe ich auch ein bisschen Unterstützung. Die Seminare Mönchengladbach und das Seminar in Düsseldorf haben 2004 haben wir zusammen überlegt, eine CD machen, Windows basiert, das wird man ja auch sagen dürfen, wo alles an freier Software drauf ist, was es unter Windows gibt. Ich hatte damals bereits die Idee, dass die freie Software, die unter Windows da drauf ist, ich wusste natürlich, dass es die unter Linux alle auch gibt. Und bin dann irgendwann auf einem Symposium hier von Intel gewesen, hier im Bayerischen, und habe da den damaligen Chef von Intel getroffen, habe gesagt, also dieses Projekt Seminar-CD, so haben wir das genannt, ich hätte die Idee, dass ich da noch was anders machen wollte, also das ergänzen wollte. Er sagt, ja was denn, jetzt sage ich ja, wenn man das Ganze hier auch unter Linux jetzt macht. Linux ist für Lehrer ein komplettes Fremdwort, da haben die wenig mit zu tun, aber mit freier Software, das könnte man schon mal gucken. Und wenn die Software sowohl unter Windows wie unter Linux die gleiche ist, haben wir ein Problem weniger, das Handling. Alle nutzen die freie Software und irgendwann ist es dann vielleicht auch völlig egal, ob wir das unter Linux tun oder unter Windows tun. Und dann wird die politische Diskussion auch ein Stück schärfer aus meiner Sicht und auch an der richtigen Stelle. Er sagte damals, ja, ist eine wunderbare Idee. Das sage ich nur, das Problem, was ich habe, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, ich finde auf der höheren Ebene niemand, der auch nur einen Euro für so ein Projekt ausgibt. Ja, sagte, dann machen wir das doch so, wir in Bayern haben wir einen Topf für die Entwicklung plattformunabhängiger Anwendungen und Software. Wie viel müssen Sie denn haben? Das sage ich, 1000 Euro, 1500 Euro. Ich wusste ja von der Seminar-CD, was so die Kosten von so einer Geschichte sind. Er sagt, also kein Problem, das kriegen wir hin. Es ist ein bisschen anders gekommen. Also dann hat hier irgendwann auch HP gedacht, sie könnten ganz viele Netbooks und Notebooks absetzen an die Referendare in Nordrhein-Westfalen und haben ihrerseits dann 50% als Option quasi sozusagen da reingesetzt. Und dann hat es 2006 eine erste Seminar gegeben, die damals unter Kubuntu war. Kubuntu, das ist ganz einfach zu erklären. Wir hatten damals mit dem Entwickler zusammen hier eine Knoppix, eine Kubuntu und noch was Drittes. Ich glaube, es könnte sogar Canotix gewesen sein. Jedenfalls, ich habe gesagt, wir machen jetzt ein reines Gottesurteil. Die Software, die mein FireWire am Laptop hier bedienen kann und USB, und zwar ohne Mucken, weil das ist das, was Lehrer haben müssen hier so ungefähr. Das wird's. Und das Einzige war Kubuntu. Also Knoppix war da nicht ganz fit dabei, die konnte den FireWire, glaube ich, nicht. Und jedenfalls wurde es dann Kubuntu und ich habe dann damals hier ein HTML-System dazu geschrieben, wo die einzelnen Programme in einem Dreizeiler vorgestellt wurden. Weil die Lehrer können nichts anfangen mit dem K3B, Was ihr seid, ist er da zum Essen, so nach dem Motto. Das heißt, man muss Informationen viel näher noch an den Endnutzer bringen, sozusagen. Das war die, aus, auch das System. System
das bitte? Seminartext konnte man nicht lesen von der URL.
Was konnte man nicht lesen?
Das Seminartext konnte man nicht vollständig lesen.
Große Dinge tun sich hier. Dann ist die Auflösung falsch.
Ja, kann sein. Aber Seminartext heißt das.
Ja, musste Seminarix natürlich heißen. So, die hatten wir eben gerade, das war das, was ich berichtet habe hier. Diese Version hier unter Windows, die freie Software unter Windows, ist nur noch online gepflegt unter www.studienseminare.nrw.de/semimat.
Ist das wirklich so?
Ja, das ist so. Das ist eine quasi regierungseigene Seite, wo das ist. Das heißt, man kann daran sehen, dass das Land Nordrhein-Westfalen durchaus schon einiges verstanden hat und sagt, wir tun dieses Projekt, lassen dieses Projekt da laufen. Bitte? Achso. Dann war eigentlich der konsequente nächste Schritt, den habe ich eben erzählt, mit Andreas Dott, in dem ich da geredet habe, von Intel, und hat gesagt, er gibt das Geld dafür. Dann hat sich das dann so entwickelt, dass hier HP und Intel jeweils 50-50 bezahlt haben. Das Volumen von dem ganzen Ding war 1.500 Euro, da ist ja nicht viel. Dann kam noch was dazu für Werbung und ein paar Sächlichen mehr. Aber das war alles kein großes Geld. Dann war natürlich die Frage, wenn man das Ganze weiter verfolgt und man sich ein paar Gedanken macht zum Überlegen, freie Software für Lehrer, wie müsste das eigentlich aussehen? Jetzt bin ich auf der Linux-Seite. Die Lehrer haben nicht die Frage, wie kriege ich eine Maus wieder ans Laufen? Die haben nicht die Frage, wie binde ich eine Netzkarte ein? Die haben auch nicht die Frage, was mache ich, wenn die Auflösung nicht stimmt? Die brauchen ein Gerät zum Arbeiten. Und zwar selbstverständlich zuverlässig, ohne Viren, ohne sonstigen Sachen, hier transparenter. Das wäre eigentlich die Chance für Linux aus meiner Sicht. Das Blöde, was ich finde, ist, dass sich Windows nie die Frage hat stellen müssen, wie machen wir unsere Rechner so, dass da Leute wirklich präzise mitarbeiten können. Das war nie deren Frage. Deren Frage war immer nur, wie kriegen wir eine OM-Version auf den Rechner drauf? Irgendwann hatten die Entwickler von dem ersten Seminarix die Frage, dass sie von HP 5 Rechner ohne Betriebssystem haben wollten. Haben sie mich angerufen, ob ich meine Verbindung da nicht ein bisschen nutzen könnte, habe ich dann gemacht. Hab da hingeschrieben und hab gesagt, die brauchen 5 Laptops für eine Schulungsgeschichte hin, das möchten die haben, ohne Betriebssystem. Und dann habe ich gesagt, das muss natürlich dann auch billiger sein als mit Betriebssystem, weil ja klar, Betriebssystem hat Kosten. So. Innerhalb von 3 Minuten hatte ich eine Antwort, hat er gesagt, nee, das tät ihm leid, also wenn ohne Betriebssystem, dann wäre es teurer. Habe ich ein paar Tage später getroffen auf einer Lehrermesse und habe gesagt, jetzt gehen Sie mal 3 Minuten mit mir auf die Seite, ich würde doch gerne mal die Hausnummer wissen. Was denn dieser Faktor plus XX ist, das sagt, aber habe ich gesagt, ich werfe mal eine Zahl 100. Nee, sagte er, der wäre ein bisschen zu viel. Er war bei 80 Euro. 80 Euro, das heißt 80 Euro Subvention in jeden Laptop, in jeden Rechner, dafür, dass Windows drauf ist. Weil das so ist und die Intel-Schulung ja auch bei vielen Lehrern dazu gesorgt hat, dass sie sich mit Windows relativ gut auskennen, hat das natürlich eine große marktbeherrschende Macht bekommen. Das kann man sich ja vorstellen. Jedenfalls habe ich dann gesagt, diese Information zum Thema, was kostet eine Lizenz und wie viel Subvention gibt es dafür, verbreite ich mal so. Ist auch etwas ältere Information, vielleicht sind es inzwischen 60 oder auch 90 Euro, aber auf jeden Fall ist es eine Summe, größer Null. Wenn man sich jetzt sagt, was braucht ein Lehrer eigentlich für einen Rechner? Einfach, transparent, muss arbeiten. Und zwar so, dass man ohne groß zu überlegen, hier, der Job der Lehrer ist in Wirklichkeit ja ein ganz anderer. Der muss Schülerinnen und Schüler neugierig werden lassen. Der muss sie zum Nachdenken anreden. Da ist das ein Arbeitsgerät. Und ich will nicht hier eine Stunde lang mit einem Arbeitsgerät hier beschäftigt sein, wo ich hinschauen muss und sagen, wie läuft das Ganze denn? Und wenn ich mir dann so zum Beispiel angucke, hier einfach und nutzerfreundlich, Fragezeichen, und das bei dem zugemüllten KDE-Baum, transparent bis ins Innerste, nur für Konsolenfreaks, Das dritte muss ich hier lesen. Beteiligung an der Community. Der Rechner ist doch lediglich ein Arbeitsgerät. Ich frage mich manchmal wirklich, welche Vorstellungen unter Linux-Leuten, unter Microsoft-Leuten ist, was Lehrer eigentlich zu tun haben. Das ist nicht ihr Job, hier den Rechner hier zu administrieren. Die brauchen ein Arbeitsgerät. Ich bin auch durchaus der Meinung, dass Linux-Arbeitsgeräte ganz hervorzüglich sind. Schön zu gestalten, transparent. Aber ich habe eben schon erzählt, meine Geschichte mit den Rechnern hat ohne Maus und ohne Graphic User Interface angefangen. Das heißt, ich bin noch einer von den Verrückten, die das ein bisschen können. Die anderen Verrückten sitzen hier. Also wenn man jetzt auf der Konsole zu arbeiten, ist eine Zumutung ohne Ende. Es gibt welche, die machen es, aber dann sind wir wieder auf der Eisenbahndiskussion hier. Und die Eisenbahn haben nicht alle als Hobby. Das kann man schon mal ganz klar so sagen. Ja, die will er schon wieder nicht. Ja, danke. Danke. So, dann habe ich natürlich gesagt, hier, wenn man das so sieht, dass also hier das ein reines, ein wirkliches Arbeitsgerät ist, dann geht es um Transparenz und Klarheit. Und dann haben wir gesagt, mit Eduversum, das ist ein Beitrag vom SIDUX zu dieser Geschichte, da ist der Dreizeiler über alle nützlichen Programme für Lehrerinnen und Lehrer, auch für Schüler nebenbei. Also für Schüler sozusagen fehlen die ganze Spielabteilung. Ne? Also sagen wir mal auch mit bestimmten Dingen hier. Aber zum Beispiel, wenn irgendwelche Schüler dabei sind und möchten gerne Videos schneiden zum Beispiel, das geht mit Seminarix, das geht auch mit Linux natürlich hier. Ne? Wenn ich jetzt Seminarix sage, meine ich das natürlich synonym zu Linux, weil da nichts anderes drauf ist als ein wirkliches Linux. Das Debian Edu-Projekt ist eben ja schon erwähnt worden. Viele von den Debian Edu-Produkten sind da drauf und natürlich eine andere. Die Philosophie von SIDUX ist, glaube ich, hier hinlänglich bekannt, dass ich da auch nicht groß was dazu sagen muss. Das führt natürlich dazu, dass man ein sehr aktuelles, sehr frisches System hat, mitunter einem Risiko. Also irgendwann war im SIDUX-System bitte kein Upgrade machen, wenn, dann ist der Rechner hinterher erledigt. Ich hatte das natürlich, wie man so, ne, nicht gesehen hier und hatte dann einen Rechner, der erledigt war. Und da habe ich auf ganz alte Kenntnisse zurückgreifen müssen. Also ich musste dann wirklich auf der Konsole eine einzige Zeile ändern und der Rechner arbeitete wieder für mich. So liebe ich ihn ja auch mehr. Mit Eduversum, das hat ein zweites, kann man sehr schnell fehlende Programme nachinstallieren. Die sind erkennbar daran, dass sie einfach keinen Haken haben. Nur einen Haken rein und dann entsprechend nachinstallieren. Und mit Eduversum auch freie Projekte ansehen und nachinstallieren. Hier ist jetzt mal ein Beispiel. Ich habe ganz viele Beispiele rausgenommen, weil ich glaube, ich daran wird es am deutlichsten. Ach, ich habe hier einen Pointer. Hier sieht man zum Beispiel hier Abteilung Allgemein. Das ist das, was alle Lehrer brauchen. Da ist natürlich ein Office-Paket drin. Hier jetzt bei Seminarix ist es das Open Office. Bei der ersten Version hatte das keinen Platz, weil das eine reine CD war. Da war es K-Office. Dann hat man hier zu den Fächern, wo ich was gefunden habe, Chemie, Erdkunde, Informatik, Kunst, Lernspiele, Mathematik, Musik, Physik, Religion, Sprachen, Technik. Es wird sicher noch mehr geben hier, aber mir war erstmal wichtig, überhaupt so mal so einen Eintritt zu machen in die ganze Geschichte. Hier haben wir jetzt auch ein Beispiel von Kunst. Da ist dann GIMP drin, Venue, Image Magic, Inkscape, Car Snapshot. Wenn man hier oben hier nur Installierte anklickt, dann sieht man nur die Programme, die installiert sind. Wenn man, da gibt es noch einen anderen Reiter, der heißt alle Programme, dann sieht man auch alle oder hier die fehlenden, die drei Möglichkeiten hat man hier oben. Und dann wird hier der Haken, der hier erstmal bei den nicht installierten, dann hier noch nicht war, wird er gesetzt und dann wird über Änderungen anzeigen, kommt dann im Prinzip der Upget-Install-Prozess, der wird damit angestoßen hier. Mir war wichtig, mit diesen drei Zeilern den Kolleginnen und Kollegen die Angst zu nehmen vor, ich probiere mal was Neues. Denn das ist etwas, wenn man etwas hat, was man kennt, wo man weiß, da brauche ich 10 Minuten, dann bin ich mit der Arbeit, die ich damit erledigen will, bin ich zu Ende. Ist das natürlich etwas ganz anderes, wenn ich sage, ich muss mich auf völlig neue Routinen einlassen. Das hat auch dazu geführt, dass also alle Seminarix-Versionen bis jetzt immer unter dem KDE waren, obwohl das natürlich ein unglaublich mächtiges Programm ist und viel Ressourcen frisst. Da wären andere vielleicht besser, aber die Nähe zu Windows an der Stelle, muss man ganz klar sagen, ist beim KDE eigentlich am höchsten. Also wer sich mit Windows auskennt, der wird vermutlich mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit sich auch auskennen mit KDE und der Steuerung davon, mit Ausnahmen. Also ich weiß nicht, wenn ich hier schon mal Dinge erzähle hier. Aber das ist, glaube ich, allen bekannt. Früher habe ich mal versucht, hier einen Drucker zu installieren, bin gescheitert. Dann ging der Drucker, dann gingen andere Dinge nicht so ungefähr. Das hat sich inzwischen ja alles schon relativ weit beruhigt. Die meisten Sachen lassen sich ja in der Tat auch komfortabel und ohne Problem installieren. So müssen wir das auch haben. Lehreraufgabe, wie ich schon sagte, ist nicht, sich in Rechnern umzutun und irgendwelche Dinge zu tun, sondern das ist für die nichts anderes als ein Arbeitsgerät. Abschlussfragen. Kann es gelingen, begeisterten Open-Source-Entwicklern und der Community die Idee nahezubringen, dass Lehrer einfach nur gut funktionierende Programme brauchen? Dass unkomplizierte Usability das beste Argument für freie Software ist, unabhängig vom Betriebssystem jetzt. Und drittens, dass viele zu Recht einen Horror vor der Kommandozeile haben. Ne? Dann ist der Layout vielleicht auch noch auf Amerikanisch, dann müssen sie den Slash suchen und, oder das Ö oder was weiß ich, also lauter verrückte Sachen. Jemand, der sich da auskennt, der lacht sich kaputt darüber, der sagt, das ist doch ganz easy, machen wir doch mal eben kurz Folgendes. Aber dieses machen wir mal kurz eben Folgendes ist etwas, was Lehrern nicht als Arbeit haben. Die sollen guten Unterricht machen. Die brauchen Unterstützung für intelligenten Unterricht, der andere zum Nachdenken anregt. Nichts anderes. Das ist deren Job. Tja, und ich glaube, dass es einen Graben gibt zwischen Programmierern und Pädagogen. Diese Arbeitsgruppe, von der ich eben erzählt habe, irgendwann bin ich da ausgerastet, da sitzt IT.NRW sitzt da drin. Das sind die offiziellen Programmierer vom Land Nordrhein-Westfalen, die also auch Datenbanken managen und solche Dinge alle tun hier. Diese, die haben gesagt, das ist alles ganz einfach, das machen wir mal so und so. Und habe ich gesagt, nein, wir Pädagogen haben ein anderes Bedürfnis, eine andere Anfrage an die Technik. Wir haben eine andere Anfrage an die Software, eine andere Anfrage an das, was da zu arbeiten hat. Die Security-Ideen, dass da hier niemand irgendwie einen Rechner hier als Spambot für irgendwas benutzt, ist sicher wichtig, will ich auch gar nicht kleinschreiben. Aber mich persönlich interessiert es, wenn ich ein geschicktes Arbeitsblatt gestalte, nicht, das ist nicht meine Frage. Und dass die Programmierer und die IT-Spezialisten uns Pädagogen immer wieder versuchen vorzuschreiben, die Welt mit ihren Augen zu sehen, das finde ich unverschämt. Ich finde es auch unverschämt, wenn die Kommunen anfangen und sagen hier, wir sortieren mal die gesamte Schullandschaft als eine Landschaft, wo Microsoft dominiert. Ist auch nicht in Ordnung. Nur ist natürlich, wir wissen, dass das der vormalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen gerne mit dem Bill Gates einen Kaffee trinken wollte. Das hat dazu geführt, dass ganz Nordrhein-Westfalen Microsoft-Land ist. Und wenn Leute wie ich, sagen wir mal jetzt nicht ganz in der obersten Hierarchie, aber schon an einer relativ klaren Stelle sagen, nein, das kann so nicht sein, dann brauche ich Unterstützung von jeden Menge Leuten, die diese politische Diskussion mitführen. Was heißt eigentlich freie Software? Wofür brauchen wir die? Und aus meiner Sicht müssen wir Lehrer haben, die in der Lage sind, hier medienkritisch auch über solche Dinge nachzudenken. Egal, ob sie Microsoft nutzen oder Linux, das ist mir persönlich völlig egal. Meine Kollegen können schreiben, womit sie möchten. Ich möchte gute Arbeit von denen haben. Und ob sie die jetzt auf Windows-Basis machen, Linux-Basis, ist mir egal. Aus den Schulungen, die wir im Seminar Neues mit dem Thema Seminarex machen, weiß ich, dass die Distanz von Lehrerausbildern und auch vielen Lehrern zu Linux irre groß ist. Es beginnt allmählich glücklicherweise aufgrund der jahrelangen Arbeit eine höhere Akzeptanz von freier Software. Und da bin ich ja, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, diese beiden Projekte, die wir in der Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen gemacht haben, die beide ganz viel freie Software einschließen, dass es irgendwann keine Rolle mehr spielen wird, welches Betriebssystem da eigentlich drunter liegt. Für mich ist es also so, dass mein Rechner zu Hause grundsätzlich nur noch unter Linux läuft. Ich habe damit natürlich ersichtlich ein paar Probleme weniger, aber mein Dienstrechner arbeitet selbstverständlich unter Windows. Das ist überhaupt gar keine Frage. Irgendwann kam einer der Ministralen, der ein bisschen ängstlich ist, auch was mich angeht, und sagte, Herr Zimmermann, haben Sie eigentlich auf Ihrem Dienstrechner auch schon ein Linux? Sag ich natürlich nicht. Welch alberne Frage. Erstmal habe ich ja genügend Möglichkeiten, das sonstige auszuprobieren. Und dann kam er und wollte als zweites, das muss man dazu sagen, als kleine Randbemerkung, Das Seminar Neues ist das einzige in ganz Nordrhein-Westfalen, manchmal komme ich mir wie dieses Gallia-Dorf vor, das einzige Seminar in ganz Nordrhein-Westfalen, wo zwei Linux-Server arbeiten, und zwar einer im Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen, der macht also die Verwaltungsrechte, die unter Windows arbeiten, macht die Verbindung nach draußen. Ich bin ganz sicher, wenn ich nächstes Jahr in Rente gehe, wird eine der ersten Ideen von IT.NRW sein, dahin zu kommen und sagen, ja, den nehmen wir jetzt mal mit. Obwohl ich darüber nachgedacht habe, das ist ein Server, der arbeitet mit ganz wenig Strom, also auch so Klimafragen zum Beispiel, spielen natürlich auch eine Rolle. Wie viel Energie braucht so ein Rechner eigentlich? Und wie häufig läuft er, ohne dass er sinnvolle Arbeit macht? Ja, ne? Diese Geschichte, dass also hier das Land Nordrhein-Westfalen dann kommen wird und sagen, ja, das machen wir jetzt erstmal mal zu, hatte auch die Idee, dass sie sagen, wir müssen die Rechner selber, den eigenen Rechner, der da ist, der darf nicht unter der Administration von mir sein. Also der Verwaltungsrechner, an dem ich arbeite, in den kann ich so beim USB-Stick reinmachen, das kann keiner meiner Kollegen. In dem kann ich eine CD lesen oder DVD lesen, das kann keiner meiner Kollegen, ganz Nordrhein-Westfalen. Also wenn die eine CD haben, müssen sie sich irgendwo einen anderen Rechner besorgen. Das finde ich so albern, das finde ich so verrückt, dass ich gesagt habe, wenn ihr kommt und nehmt mir die Rechte auf meinem Rechner weg, auf meinem Arbeitsrechner, Verwaltungsrechner, werde ich mit gleicher Stunde alle Projekte einstellen, auf die ihr so scharf seid andererseits. Ja, das war eine sehr wirkungsvolle Drohung. Dann haben sie, also vermutlich haben sie dann vergessen, dass sie das machen wollten. Das war vor einem Jahr. Ist immer noch alles beim alten Zustand hier. Das heißt, sie schätzen natürlich durchaus auch, dass wenn Leute noch ganz querdenken und anders denken, das ist also nicht das Problem. Aber die Vereinheitlichung ist natürlich ein großer Zug. Vor ein paar Wochen habe ich mit einem der Administratoren von der Mediengestaltung in Nordrhein-Westfalen in Neuss gesprochen. Und habe gesagt, wie er das denn hält mit den ganzen Images für die Schulrechner, für die Schulseite. Und sagte, er macht überall nur noch freie Software drauf, denn er weigert sich, die proprietäre Software noch zu warten. Das heißt, sehr zeitintensiv. Ne? Muss man neue Versionen aufspielen, gucken, dass alle Einstellungen stimmen, dann ein Image machen, dann das Image verteilen und so weiter. Hier. Das ist eine Reihe von Arbeitsschritten dran, die einfach Quatsch sind. Die, aus meiner Sicht jedenfalls. Natürlich werden die Leute dafür bezahlt, das heißt, sie kriegen hier einen Salär dafür. Da ist es natürlich dann auch wieder ganz interessant. Ja, Seminarix, ich habe es leider nicht geschafft, weil ich die ganze Zeit hier gesessen habe, sonst hätte ich jetzt eine große Kiste hier mit Seminarix, dieser DVD, die müssen sich oben hier beim Silux-Stand abholen, da stehen welche. Als wir diese Geschichte davor hatten, eigentlich hatten wir vorne eine DVD und so einen kleinen rechteckigen Cover reinzutun und haben wir gesagt, nee, es gibt Lehrer, die haben keine Ahnung, wie man eine Live-DVD startet. Das mag hier vielleicht ein bisschen merkwürdig klingen, aber es ist so. Darauf haben wir gesagt, wenn das so ist, dann muss eigentlich ein Text, ein Booklet damit dazu, wo den Kollegen erklärt wird, wie man, starte ich, eine Live-DVD. Das ist drin. Dann haben wir ein bisschen was erklärt noch zum Thema Eduversum. Wir haben was erklärt zu, wie das Ganze so aufgebaut ist, wirklich in nicht-technischem Deutsch, auch kein Englisch rein, weil wir gesagt haben hier, wir wollten auch nicht Fremdeleffekte haben, ne? Was habe ich vorhin gehört? Da waren wir nicht ganz gesynkt mit irgendwelchen Dingen. Also es gibt ganz neue Wörter, die ich jetzt alle dann noch lernen muss. Jedenfalls dieses Booklet und diese DVD waren natürlich erheblich teurer als das, was die Sponsoren mir zugesagt hatten. Und daraufhin habe ich gesagt, es ist ja eigentlich ein Job von Nordrhein-Westfalen für die Lehrerausbildung, um vernünftige Sachen zu bezahlen. Und habe dann im Ministerium angerufen und habe gesagt, ja sowieso, wenn wir nicht zu einem Punkt kommen, dann möchte ich, dass Sie das Gespräch, was wir jetzt gleich führen würden, sofort komplett wieder vergessen haben. Man muss ja auch nicht schlafende Hunde wecken oder wie ich als Evangelische sage, erst die Anfragen haben die Heilige Inquisition erschaffen. Ja. Dann sagt er, ja worum geht's denn? Habe ich ihm erzählt, dass mir ungefähr 1800 Euro fehlen an einem Projekt. Und er sagt, ja müssen Sie ja vorher kommen. Nee, sage ich, das ist jetzt zu spät. Wir sagen, wir sind in 3-4 Wochen sind wir fertig mit dem Ding. Dann hat er gesagt, also ging nicht so. Und darauf habe ich die Bezirksregierung angerufen, die weiß, kennt uns ja auch schon ein paar Jahre. Und er hat gesagt, ja 1800 Euro, das kriegen wir da unter. Ne? Wenn wir es vom Ministerium nachher wiederkriegen, ist ja schön, aber wenn nicht, dann ist es auch. Das heißt, die Hälfte, das ist jetzt mal sozusagen hier dazu gesagt, die Hälfte dieser DVD ist quasi offiziell, halboffiziell vom Land Nordrhein-Westfalen gesponsert. Und die alle anderen Sponsoren stehen drauf, da können Sie dann gucken. Soweit meine Vorstellung, haben wir das gleich? Ja, nein, hier weiter Projekte auf www.seminarix.org, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, das steht auch auf der DVD drauf. Früher hat man gesagt, es gibt viel zu tun, ich stelle mich in der Ecke und warte, bis der Anfall vorbei ist. Nee, kann man nicht machen. warten wir es nicht ab. Und danke für die Aufmerksamkeit. Ah, das musste Sven machen, die Frage managen.
So, jetzt. Ton. Jo. Ja, wir haben wieder ein bisschen Zeit für Fragen und ich hoffe, es gibt welche. Da sind dieselben Leute.
Ich entschuldige mich hiermit offiziell, dass ich schon wieder eine Frage stelle. Folgendes Problem, wo ich darüber nachgedacht habe, wir haben gesagt, zwischen den Entwicklern und den Lehrern ist ein tiefer Graben. Ich würde das auch immer auf so Linus-Tag-Veranstaltungen, Bruce, wer würde sich denn jetzt einschätzen als ich bin nur normaler Nutzer? Können wir Hände hoch? Ich mache jetzt auch mal meine Hand hoch, weil ich nutze den Computer auch ganz normal. Ich schraube den nicht auf. Ich mache damit nichts Böses. Der Übergang ist nämlich eigentlich fließend. Denn, also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Auto, den Motor traue ich mich nicht ran, den gebe ich meiner Werkstatt. Aber die nehmen den Schraubenschlüssel oder der Klempner. Der nimmt Werkzeug, was ich für die Bedienung des Waschbeckens nicht brauche. Wir arbeiten aber alle mit der Tastatur. Das heißt, der Übergang ist sehr fließend. Und wenn ich mal unterstelle, dass ein Lehrer, Sie haben gesagt, neugierig machen soll, der müsste eigentlich auch so ein bisschen neugierig sein, was ich denn mehr machen kann, außer den Text eintippen im Word. Oder der Schüler muss auch neugierig werden. Und die müssten eigentlich viel Interesse haben, das selber zu tun, also selber ranzugehen und damit diese Grenze zwischen Entwickler und Nutzer, die meiner Meinung nach gar nicht existiert, auch so ein bisschen aufbrechen, verschieben, wie auch immer. Der Übergang ist fließend und ich glaube, da wird viel zu wenig Wert drauf gelegt. Also ich stamme ja ursprünglich ja aus der alten DDR, man hat immer gesagt, wir trauen uns nicht, wir machen immer, was uns gesagt wird. Ich glaube, das ist kein besondere Eigenschaft der Menschen, die dort gelebt haben, sondern wir alle haben irgendwie so ein bisschen Angst vor so einem Computer. Und diese Angst muss genommen werden, um den Menschen den Zugang zu erleichtern. Und dann ist meiner Meinung nach, wenn man den sowohl den Lehrern als auch den Schülern sagt, das ist gar nicht so schwierig, einfach tut irgendwann mal was, dann kann man auch das Interesse daran viel mehr wecken. Ja, das wäre der eine Punkt.
Die Frage, ob jemand aber wissen muss, wie wird ein A, ein kleines A, ein großes A kodiert, ne? Wie ist der ASCII-Code zum Beispiel, das ist nichts, was der Lehrer eigentlich, wenn er es wissen will, herzlich gerne, ist gar kein Thema, ist nicht schädlich, das zu wissen, aber zwingend, um eine Arbeitsblattseite zu gestalten, die dem Schüler nicht noch mehr abfordert. Muss er das eigentlich nicht wissen? Da muss er wissen, wie gestalte ich eine Seite? Da muss er was über Wahrnehmung wissen. Ne? Ich glaube schon, ist richtig, dass dass Neugierde ein sehr guter Impuls ist, Dinge neu zu erfahren. Und der Mensch ist ein neugieriges Wesen, aus meiner Sicht jedenfalls. Ich kenne auch keine Gegenbeispiele. Insofern ist auch richtig, dass er natürlich sich damit beschäftigen muss. Aber es gibt eine Hierarchie von Aufgaben.
Es gibt noch weiterhin Zeit für Fragen. Da, ja, ein bisschen schneller, sorry.
Sehr pädagogisch.
Ja, also ich glaube, den Graben, den Sie angesprochen haben, den haben wir jetzt hier auch im Raum gesehen, weil wir hatten ja vorher den Kollegen von Skole Linux. Der hat sich ja nun ausschließlich als Developer, Entwickler begriffen und sozusagen alles, was darüber hinausgeht, also war ja eigentlich nicht Thema. Das ist im Rahmen einer Arbeitsteilung natürlich irgendwie legitim, aber ich frage mich schon, also ist es denn schädlich oder absolut sinnlos, wenn sich ein Entwickler Gedanken macht, was machen denn, also wie die Frage stellt, die Sie gestellt haben, also ein System, was ich nutzen kann, ohne Probleme, wo ich jetzt nicht tiefer nachdenken muss, also das kann er sich doch auch mal stellen, diese Frage. Und also blöd wäre das ja nicht. Ja.
Also ich glaube, dass ein Entwickler, der sich nicht Gedanken darüber macht, wie sein Produkt jetzt umgesetzt werden kann, der begibt sich um einen Teil des Erfolgs. Ja, also gute Arbeit zu machen, das ist überhaupt keine Frage. Das finde ich auch ganz hervorragend. Auch den Einsatz, den viele Leute dafür haben, das finde ich ganz hervorragend. Aber an der Stelle, wo es darum geht hier, was machen denn jetzt Leute, wie ich meinetwegen mit solchen Dingen hier, ne? Wir können damit wirklich produktiv gute Aufklärungsarbeit machen hier. Wenn Entwickler darüber nicht nachdenken, dann schmeißen sie aus meiner Sicht einen Teil der Arbeit einfach weg. Die Vermittlung, der Vermittlungsaspekt ist immer wichtig. Der Entwicklung und der Vermittlungsaspekt. Und der Vermittlungsaspekt, der ist mir bei Veranstaltungen dieser Art hier, wenn ich das mache, ich weise halt darauf hin und ich hoffe, dass es auch ein bisschen wirkt. Aber ich glaube, dass Entwickler an der Stelle die Diskussion vielleicht suchen können. Oder sagen wir mal, ein Produkt geben und sagen, guck du mal drauf, du bist nur von der anderen Seite. Sorry, also, aber du kannst da mal drauf schauen. Wie ist das denn? Wie kommt das an? Ist das verständlich, verstehbar? Auch die Dokumentation von Sachen. Also ich will da nicht noch ein bisschen Häme draus und drüber ausschütten, aber da ist viel zu tun, um es mal so zu sagen.
Ja, meine Frage war eigentlich eine Reaktion auf, was er gesagt hat. Nach meiner Meinung sind nicht technische Lehrer eigentlich sehr vergleichbar mit anderen nicht-technischen Leuten. Das war eigentlich, was ich sagen wollte. Dass es Leute gibt, die einfach sich nicht so für Computer interessieren, aber damit arbeiten möchten. Ja. Und ja, das sieht man überall zurück. Die brauchen oft Begleitung dabei.
Ja. Nur meine Profession ist ja Lehrerausbildung. Insofern habe ich gesagt, ich mache das mal genau auf diese Zielgruppe fest. Aber Sie haben völlig recht. Es ist nicht eine Frage, die nur dahin geht, sondern überhaupt Leute, die mit Technik nicht einen direkten Zugang haben. Und ich glaube, dass viele Dinge, ob man jetzt sich den Datenschutz anguckt oder andere Dinge, dass die mangelhaften Kenntnisse über solche Prozesse aus meiner Sicht einen Schaden auch für demokratische Prozesse nach sich bringt oder nach sich zieht.
Ja, ich möchte gleich, vielleicht habe ich das auch nicht richtig dargestellt. Also ich denke, natürlich braucht jemand Begleitung, aber so wie ein Kind sein Spielzeug auseinandernimmt aus Neugier, kann doch der, ich sage mal, der normale Nutzer, der eigentlich gar nicht existiert, auch versuchen, ein bisschen so neugierig hinter die Motorhaube zu schauen. Und wird dadurch wieder ein bisschen mehr lernen und meiner Meinung nach ist nur die Angst, also wenn man den Leuten nur beibringt, dort ist der Knopf, wo du deinen Textprozessor aufrufst oder deine Tabellenkalkulation aufrufst, das ist, man sagt den Leuten ein bisschen zu wenig und vielleicht wollen Leute auch ein bisschen mehr wissen und ein bisschen mehr ran. Ich glaube, dass Neugier in der Benutzung von Computern fast unterdrückt wird und dass man da ein bisschen mehr arbeiten kann. Das hoffe ich. Ich will aber noch eine ganz andere Sache, also vollkommen, jetzt stelle ich eher eine Entwicklerfrage, diese Sache mit diesen fachorientierten, also Mathematik, Kunst und sowas und so, da würde ich auch noch darauf aufmerksam machen, dass ich habe heute noch einen ähnlichen Vortrag, da müssen wir dann, wie gesagt, beide mal gucken, wen das auch noch interessiert, so eine Klassifikation von Software in spezielle Gebiete und so, da können wir sicher auch noch viel zwischen Debian, Sidux austauschen und Gemeinsamkeiten finden, um dann noch weiterzuarbeiten, da wollte ich auch darauf hinweisen. Werbung in eigener Sache, Entschuldigung.
Werbung ist gut, passt schon. Wir haben noch ein paar Minuten. Ja, dann geht es auch um 12 Uhr weiter.
Dann frage ich Sie, was Sie tun, damit die Kommandozeile in irgendeiner Form anregt, weiterzumachen. Wenn Sie eine Kommandozeile haben und keinen Freund, der Ihnen sagt, was Sie tun sollen, sind Sie verloren. Wir alle wissen, Kommandozeile kann alles. Und intelligente Leute machen Sachen damit auch sehr viel schneller als mit jeder anderen GUI-Unterstützung. Aber die Frage ist, wie führen Sie die Leute dazu, dort zu suchen? Da muss da irgendwas riechen. Machen Sie Kommandozeilen, die den nächsten Schritt sagen.
Also ich glaube, es gibt intelligente Leute auch, die nicht die Kommandozeile nutzen. Und ich glaube, dass das schon der erste Punkt ist. Ne? Also die Intelligenz hat nichts mit Kommandozeile zu tun, sondern die Frage, wie kriegt man ein Arbeitsgerät, was unter Linux arbeitet, wie kriegt man ein Arbeitsgerät so passend, dass es einfach gute Arbeit leisten, unterstützen kann. Ne? Ich stimme ja durchaus zu, dass also die Lehrer, die interessiert sind an der Art und Weise, wie so etwas arbeitet, hier neugierig sein sollen, sofort d'accord. Aber ich fahre doch auch mit meinem Auto zurück nach Mülheim und es ist mir scheißegal, ob der Motor, wo irgendwelche Dinge sind, der muss laufen, Punkt. Ich will vernünftig zu Hause ankommen. Ne? Sonst hätte ich ja Automechaniker werden können. Und die Frage ist, auch Kommandozeile, klar, damit kann man alles machen, wenn man es weiß. Aber ich muss mich erstmal aktiv darauf einlassen. Mein Job als Lehrer ist es aber nicht, aktiv auf einer Kommandozeile rumzuwüten, sondern ich arbeite mit Schülern. Wenn ich jetzt Informatiklehrer bin und sage, jawohl, ich muss hier mit den Leuten das beibringen, dann ist es ja in Ordnung. Die Live-DVD, die Sie sich oben bei Sidux abholen können, da ist ein Wurm drin zum Beispiel. Wenn Sie den zu lange unbeaufsichtigt lassen und kein Root-Passwort vorher gesetzt haben, dann können Sie alles, was Sie hergestellt haben, abschreiben. Ist mir hinterher erst klar geworden. Also muss ich bei meinen Schulungen den Leuten genau das erklären. Geht auf die Kommandozeile, setzt ein Root-Passwort. Ich erkläre Ihnen, wie man das macht hier. Denn sonst ist in dem Moment, wo der Bildschirmschoner angesprungen ist, alles, was Sie produziert haben, weg. Solche albernen Diskussionen. Also ich finde es eine alberne. Wenn ich jetzt Leute schule, ne, ich mache das dann zwar mit, ist auch richtig so, aber eigentlich ist das nicht das, was mein Innerstes sozusagen tun will. Ich will denen zeigen, wie kann man mit so einem System gute Arbeit machen.
Ja, leider ist jetzt dummerweise die Zeit vorbei. Wir haben den nächsten Vortrag schon da. Vielen Dank für die nette Frage über die Kommandozeile. Ich konnte das leider nicht stellen. ja, ich sage mal zur Maus 3 Tasten, Tastatur 103 Tasten, do the math. Ich danke sehr herzlich für den Vortrag. Ja, wir machen gleich weiter sozusagen mit einer apt-get-install-Kommandozeile. Vielen Dank nochmal für den sehr lebendigen Vortrag. Vielen Dank. Ja.